Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Willkommen bei Arte Reloaded, Strafrechtsbegriffe von A bis Z, S wie Selbstgefährdung. Wir haben Ihnen wieder einen Fall mitgebracht, der ist nachgebildet einer OGH-Entscheidung, aber etwas abgewandelt. Wir haben den Stefan, der konsumiert immer wieder Morphin und er sucht seine Lebensgefährtin Gabi, die selbst früher Drogen konsumiert hat, einmal an einem Tag in der Früh und dann ein weiteres Mal am Nachmittag für ihn jeweils eine morphinhaltige Tablette aufzukochen und in eine Spritze aufzuziehen. Die Gabi, die weiß, dass der Stefan seit geraumer Zeit sich immer wieder Morphin injiziert, und sie kommt aber trotzdem dem Ersuchen nach und bereitet die Spritze vor und überreicht sie dann dem Stefan. Der injiziert sich dann das Morphin selber in die Armbeuge und ist sich dabei dem Risiko, dass dadurch eine Morphinvergiftung eintreten kann und auch den möglichen Folgen der Vergiftung voll bewusst und handelt dabei einsichts- und urteilsfähig. Die Gabi hält es zumindest ernstlich für möglich und findet sich auch damit ab, dass der Stefan durch diese Spritze sich am Körper verletzt bzw. an der Gesundheit schädigt. Sie hat auch probiert, ihm das auszureden, das hat allerdings nicht geklappt. Und der Stefan, der verstirbt dann an der durch die Injektion herbeigeführten Morphinvergiftung und einer damit einhergehenden massiven Hirnschwellung und Atemlähmung.
Ja, und damit sind wir bei einem Fall, einer Mitwirkung an der Selbstgefährdung bzw. Selbstschädigung, die sogar tödlich endet, aber die Handlung, die gesetzt wird, ist erst einmal selbstgefährdend. Und er wollte sich ja nicht töten, er war sich nur des Risikos bewusst. Warum Selbstgefährdung damit verbunden ist und eine Mitwirkung der Gabi an Fremder ist gleich an Stefans Selbstgefährdung. Aus zwei Gründen. Es ist erstens einmal der Stefan, der selber bis zum Schluss über die Handlung, nämlich das Setzen der Nadel und das Abdrücken, Kontrolle hat, auch wenn sie dazu beigetragen hat. Aber er ist allein derjenige, der diese letzten Endes gefährliche Handlung als solche, die dann sozusagen die Konsequenz hat, dass sich die Gefährdung realisiert, also selber diese Verletzungshandlung setzt, Punkt 1. Und Punkt 2, das haben wir jetzt explizit auch dazu gesagt, er ist voll urteils- und einsichtsfähig. Also er ist nicht in einem Zustand, wo er nicht mehr kapiert, was er tut oder durch das Delirium, durch ein Drogenentzugsdelirium so weit getrieben ist, dass er sozusagen nicht mehr entscheidungsfähig ist im Sinn von Selbstverletzung. Also er hat sowohl auf einer Handlungs- als auch von einer Bewusstseinsebene ist er voll einsichtsfähig, bewusst und einsichts- und urteilsfähig.
Genau. Und die Gabi, die hat allerdings bei dem Ganzen, auch wenn der Stefan sich eben selbst gefährdet, Vorsatz darauf, dass der Stefan verletzt bzw. an der Gesundheit geschädigt werden könnte. Es stellt sich also die Frage, ob sie, weil sie ihn dabei unterstützt, mitunter strafbar sein könnte. In Frage kommt hier eine Strafbarkeit wegen Körperverletzung mit Todesfolge gemäß § 86 Absatz 2 Strafgesetzbuch, weil die Gabi eine Verletzung oder Gesundheitsschädigung in ihren Vorsatz aufgenommen hat, aber nicht den Tod des Stefan. Die tatsächliche Strafbarkeit von ihr hängt aber eben davon ab, ob er sich des Risikos bewusst ist oder nicht.
Liegt wie in unserem Fall Eigenverantwortlichkeit des Stefan vor, kann die Gabi jedenfalls nicht wegen Körperverletzung mit Todesfolge strafbar sein, 86 Absatz 2, weil das allgemeine Verbot an der Verletzung anderer mitzuwirken, also an der eigenverantwortlichen Verletzung einer anderen Person mitzuwirken, wird durch das sogenannte Autonomieprinzip eingeschränkt. Dasselbe Prinzip steht hinter der Einwilligung übrigens. Ja? Dieser Grundsatz der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung jedes Menschen bewirkt eben, dass die Dritten oder weitere, die dabei helfen, dass jemand selbstverantwortlich sich verletzt, nicht strafrechtlich verantwortlich sind. Weil sonst würde die Freiheit dessen, der sich selbstverantwortlich verletzen will und darf, ja eingeschränkt werden. Und das ist eben nicht. Einzige Grenze ist die Mitwirkung an einer vorsätzlichen Tötung ist gleich also Freitod, Selbstmord. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind bei den Verletzungshandlungen, die eben durch das Autonomieprinzip, also die Selbstverletzung ist durch das Autonomieprinzip grundsätzlich freigestellt. Was strittig ist, aber auch nicht wahnsinnig wichtig, aber Sie sollten den Streit kennen, wo man dieses Autonomieprinzip nun einordnet in der Fahrlässigkeitsprüfung, überhaupt in der Fallprüfung. Also der OGH nimmt bei der, und viele Kommentatoren nehmen bei der eigenverantwortlichen Selbstschädigung an, dass man schon gar keine sozial inadäquat gefährliche Handlung, also kein sozial inadäquat gefährliches Risiko geschaffen hat. Die fangen also schon bei der Sorgfaltswidrigkeit an und sagen, das ist nicht objektiv verbotenes Risiko. Es ist ein Risiko, aber es ist ein explizit erlaubtes, durch das Autonomieprinzip nämlich erlaubtes Risiko, bei das jemand eingehen darf und man darf auch bei jemandem eine Hilfe stellen, der dieses Risiko nach seinem Autonomieprinzip eingeht. Nicht sozial. Es ist zwar gefährlich, aber eben nicht sozial verboten gefährlich. Und wir brauchen ja sozusagen das Strafrecht für die strafrechtliche Zurechnung ein verbotenes Verhalten. Ein anderer Teil der Lehre berücksichtigt die eigenverantwortliche Selbstgefährdung auf der Ebene des Risikozusammenhanges, würde also sagen, das Übergeben der Spritze mit dem Wissen, dass jemand sich damit in Gefahr bringt, also in Verletzungs- plus Todesgefahr bringt, das belässt diese Handlung geben, der Spritze ist objektiv sorgfaltswidrig, aber auf der Ebene des Risikozusammenhangs ist die Zurechnung ausgeschlossen, auch wegen desselben Prinzips, also das Autonomieprinzip wird nicht auf der Sorgfaltswidrigkeitsebene, sondern erst auf der Zurechnungsebene, also dann beim Risikozusammenhang als Durchbrechungsfaktor des Risikozusammenhangs angesetzt.
Wenn wir jetzt noch hier kurz vom eigentlichen Thema von der Selbstgefährdung, die eigenverantwortlich ist, abweichen und annehmen, dass der Stefan aufgrund zum Beispiel von Entzugserscheinungen und hohem Fieber das Risiko nicht voll überblickt, dass er eingeht, indem er sich das Morphin injiziert. Dann handelt er nicht eigenverantwortlich und dann stellt sich die Sache anders dar. Die Eigenverantwortlichkeit kann zum Beispiel auch fehlen, wenn die Person, die sich selbst gefährdet, besonders jung ist. Der Oberste Gerichtshof hat das zum Beispiel einmal bei einem 12-Jährigen angenommen. Gesagt, da war das auch nicht eigenverantwortlich.
Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt weg von der freiwilligen Selbstgefährdung, wir sind weg vom Autonomieprinzip und weg eigentlich von unserer eben von dem Buchstaben Selbstgefährdung, aber wir konnten uns nicht verkneifen, da jetzt sozusagen noch was anderes dazu sagen. Dieser Fall ist nämlich eigentlich, so wie er wirklich gespielt hat, ein Fall, wo genau das gewesen ist, nämlich das Opfer, der zu Tode gekommene Stefan, war eben nicht eigenverantwortlich. Und da hat die Rechtsprechung Erstaunliches gemacht, finden Sie auch im Lehrbuch Fuchs Zerbes zum allgemeinen Teil bei der Beteiligungslehre. Und zwar hat er gesagt, Moment, die Tötungshandlung setzt ja der Stefan. Zwar nicht eigenverantwortlich, aber die Tötungshandlung setzt der Stefan. Das heißt, die Gabi ist ja nur, in Klammer gesetzt, Beitragstäterin nach § 12 Fall 3. Was ja auch egal ist, es droht die gesamte Strafe. Das Problem dabei ist, dass er damit letzten Endes, der OGH damit, den Tatbestand eigentlich umgedeutet hat, weil der Tatbestand lautet, wer einen anderen am Körper verletzt, der dann dadurch zu Tode kommt. Ja? Und es hat ja der Stefan keinen anderen, sondern sich selbst am Körper verletzt. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, und die weit herrschende Lehre sagt das auch, Moment, bei so einer Konstellation, wenn der Stefan nicht eigenverantwortlich handelt, dann ist die letzte verantwortliche, sorgfaltswidrige Handlung und damit die eigentliche selbstverantwortliche Verletzungshandlung durch die Gabe gesetzt. Dann ist das Geben der Spritze bereits die Verletzungshandlung, was sie ja auch ist. Das wäre ja bei Eigenverantwortlichkeit, wurde das ja genauso gesehen. Aber dadurch, dass hier die Eigenverantwortlichkeit des Opfers fehlt, hat der OGH diesen Tatbestand, oder sagen wir so, hat die Einheitstäterschaft, wenn Sie wollen, so weit getrieben, dass er unter die Ausführung der Tat durch den straflosen unmittelbaren Täter, Stefan, das Opfer, unter Ausführung der Tat zwar die Tötungshandlung verstanden hat, aber die Tötungshandlung nicht unbedingt eines anderen von der Perspektive des Opfers aus, sondern die Tötungshandlung, die nur vom Beitragstäter aus ein anderer ist. Was eigentlich in § 12 und mit dem Begriff die Ausführung der strafbaren Handlung nicht vereinbar ist oder jedenfalls in anderen Fällen so nicht vorkommt, außer bei fehlender Eigenverantwortlichkeit, was ein bisschen sonderbar ist, sagen wir mal so, aber Sie werden das in der Judikatur wahrscheinlich, so oft kommen diese Fälle nicht vor, weiterhin finden, und deswegen wollten wir sozusagen den Fall in seiner eigentlichen Bedeutung, der eben keine Selbstgefährdungsbedeutung hatte, auch wenn wir ihn jetzt sozusagen im ersten Teil so verwendet haben, sondern die Bedeutung hatte, die Einheitstäterschaft geradezu überzustrapazieren, und die Gabe sozusagen zur Beitragstäterin zu machen, zu einer Selbstverletzung, obwohl der Selbstverletzer sich selbst eben und keinen anderen verletzt hat. Aber diese eigenartige Lösung hat sich in der Judikatur zumindest bei zwei, wenn nicht schon bei drei Entscheidungen in der Form durchgesetzt. Punkt. Das war's zu S wie Selbstgefährdung.